Ja, herzlich willkommen. Guten Morgen alle zusammen. Ich bin vorher kurz raus, bin wieder rein. Gemerkt, Temperatur ist richtig. Ihr seht aber dafür gut aus. Habt ihr zu trinken? Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt so einen Shop hier in der Gemeinde auf. Ich verkaufe Eisbeutel und Kühlpacks. Kann ich euch nur mitgeben. Ich habe heute Morgen mir einen reingemacht, mit dem habe ich heute geschlafen. Also ist ein anderer jetzt. Aber er kühlt mich richtig runter. Und nicht, dass dann irgendeiner auf die Idee kommt, dass ich irgendwie schwitze oder sowas. Oder mich verschluckt habe. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Vielleicht für die Urlauber, die hier sind, ich bin Dennis, das ist meine Frau und wir lieben Gott und der Rest kriegt ihr dann so mit. Ja, heute möchte ich über ein Thema reden, was uns allen angeht. Und ich versuche es kurz zu machen, ich versuche langsam trotzdem zu reden und ich denke, ich werde so um 12 Uhr mit meinem Vorwort fertig sein. Ja, 13 Uhr seid ihr auf jeden Fall durch. Halleluja. Jeder von uns hat eine Vergangenheit. Und meine Vergangenheit, ich habe diese Woche irgendwie darüber nachgedacht, so ein bisschen. Wie sah denn so meine Vergangenheit aus und was hat mich so geprägt und wie anders war ich denn? Ich meine, jeder ist anders, jeder ist individuell, das wissen wir alle. Bei mir war es irgendwie so gewesen, wenn ich in der Klasse war und jemand auf mich zukam und sagt: Hey, hast du das neue Album von Nelly gehört? Nelly? Nee. Aber hast du schon gewusst, dass die neue Feier Jesus 16 draußen ist? Oh. Oder jemand anderes kam auf mich zu und sagt: Hey, hast du dieses Video gesehen von Eminem? Nee. Aber kennst du DC Talk, Jesus Freak? Hä? Und solche Blicke und dann so zu Weihnachten: Hey, da hat der hier eine neue Sonderedition rausgebracht. Oh ja? Michael W. Smith hat eine Sonder-Deluxe-Edition rausgebracht. Oh wow. Oder so ging das immer hin und her und ich immer: Kennst du Hillsong Live auf der Bühne und die rocken da, die haben sogar ein Schlagzeug in der Gemeinde und so. Das war meine Welt früher. Jeder von uns hat so eine Vergangenheit und jeder könnte bestimmt darüber reden, was ihm so einfällt. Und so ging das immer hin und her. Was mich auch sehr geprägt hat in der Vergangenheit, jeder Christ hat ja auch so unchristliche Freunde. Und ich hatte noch zwei große Brüder gehabt. Und was bei uns so mit diesen unchristlichen Freunden immer passiert ist, da sind halt irgendwelche Milchgläser mit Böllern explodiert, an irgendwelche Autobahnbrücken haben wir irgendwas rumgeschmiert, haben Hütten gebaut, haben Kinder erschreckt, haben beim Schlittschuhlaufen die Mützen weggenommen. Ich meine, das sind ja immer die unchristlichen Freunde gewesen, ne? Die dich da so dahin gebracht haben. Und das Gute bei mir war, ich hatte auch noch zwei ältere Brüder gehabt. Das heißt, wenn es die unchristlichen Freunde nicht gewesen sind, dann sind es die gewesen. So, und wenn es die nicht gewesen, habe ich noch zwei kleine Schwestern gehabt. Und so konnte ich mich so durchs Leben immer schlingeln, aber ich kann euch sagen, die Vergangenheit holt manchmal einen ein. Ich weiß noch nicht, ob du später noch dazu Amen sagst. 1. Mose 32, Vers 23 möchte ich mit euch lesen. 1. Mose 32, Vers 23. Da geht es um Jakob und ich möchte euch so mitten in die Geschichte mit reinnehmen. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Jabok-Fluss an einer seichten Stelle zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den 11 Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück. Das ist die Szene. Er bringt alle rüber, seine Frauen, seinen Besitz, aber er bleibt noch auf der anderen Seite zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er: Lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte: Ich lass dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann: Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen, du hast schon mit Gott und mit dem Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Wie ist denn dein Name? Fragte Jakob zurück. Warum fragst du? Entgegnete der Mann nur. Dann segnete er ihn. Dann Vers 31. Ich habe Gott gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Phnuel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Die Predigt heute heißt: Wenn dich die Vergangenheit einholt. Und bevor wir jetzt durchstarten, möchte ich einmal beten. Jesus, Herr, ich danke dir heute Morgen für dein Wort, für deine Klarheit, für dein Sprechen, für deine Weissagungen und für deine Richtung. Ich möchte dich heute bitten, dass du unsere Augen öffnest und sensibilisierst, unseren Körper runterkühlst, dass wir fokussiert sind, Herr, und dass wir dein Wort heute ganz frisch wie ein Vanilleeis jetzt, Herr, erleben dürfen, Herr. Amen. Amen. Ja, Leute, WM ist vorbei. Die Vergangenheit hat uns eingeholt. Der Kader war schlecht aufgestellt. Jogi Löw muss jetzt nacharbeiten. Hoffenheim spielt wieder. Bayern hat gestern gewonnen. Das Leben geht wieder los. Das Leben geht wieder los. Bundesliga live. Aber wie immer, auch so in der Fußballwelt, sieht man, Narben hinterlassen Spuren. Auch in unserem Leben sind es Spuren und Narben, die wir so haben. Und ich finde Narben höchst interessant. Ich finde, jede Narbe, die wir haben, trägt eine Geschichte. Und der eine hat so eine Riesennarbe und dann eine Riesenstory draus. Der andere hat eine kleine Narbe, aber ist trotzdem so intensiv. Und ich habe so eine minimale Narbe hier oben. Man sieht es nicht, ich weiß. Aber die Geschichte, das ist so, eigentlich wie ich auf die Predigt so ein bisschen kam, so, wie diese Narbe zustande kam, war eigentlich so ein bisschen, wenn die Vergangenheit oder die Dummheit oder die falsche Entscheidung oder das falsche Abbiegen ja, uns einholt. Ihr müsst euch vorstellen, ich, kleiner Junge, saß bei meiner Oma und Opa beim Kamin und die hatten so eine Ablage vorne gehabt. Schönes Fenster, so ein aus Glas und hinten dran war das Feuer gewesen. Und meine Oma immer, Dennis, nicht zu nah ins Glas kommen, nicht zu nah ins Glas kommen. Und ich habe es geliebt. Wir waren da und ich war dran. Nein, nein, Oma, passiert nichts. Mein Opa läuft vorbei. Dennis, nicht zu nah ins Glas kommen. Nein, passiert nichts. Meine Schwester lief vorbei. Dennis, nicht zu nah ins Glas kommen. Ja, danke. Und dann ist es passiert. Ich bin tatsächlich rangekommen an dieses Glas und damals war ich auch so ein bisschen ja, drauf gewesen. Es brennt. Es tat weh. Und weil ich ja immer so gut das konnte, die Schuld abweisen oder die Verantwortung auf andere verteilen, saß ich plötzlich da mit so einem verbrannten Stück Haut hier und es hat richtig weh. Und ich habe so meine Zähne zusammengebissen und es tat so weh und ich wollte nichts sagen und ich habe so geguckt, wen kann ich irgendwie anschulden? Meine Schwester sitzt 5 Meter weiter, die kann es nicht gewesen sein, die mich geschuckt hat und solche Sachen. Also habe ich so in mich reingenommen und bin so innerlich verbittert und zerrissen von diesem Schmerz. Und irgendwann mal läuft mir dann auch eine Träne runter und irgendwann mal dreht sich mein Opa um und sagt, Dennis, bist du rangekommen? Ja, und dann ging das los. Und statt das an mich so erstmal in den Arm nimmt und kühlt, das hat so meine Oma dann erstmal gemacht, der ist mit mir geschumpfen. Warum sagst du denn nichts? Einfach sagen, wir können dir doch schnell helfen, das geht doch, da muss man ganz schnell machen. Ja, aber das ist so meine Story von meiner Narbe. Und ich bin, also das haben wir ja alles so zusammen, wenn wir Situationen in unserem Leben haben, jeder macht irgendwie falsche Entscheidungen, jeder trägt so sein Pfündchen Schuld mit sich. Und manchmal erzählt so eine Narbe auch Sachen, die eigentlich unschön sind. Und diese Vergangenheit, die davon prägt und einfach zeugt, davon lesen wir auch heute noch. Und eine Sache, die uns mit Jakob heute Morgen verbindet, ist, wir alle haben eine Vergangenheit und wir alle haben keine perfekte Vergangenheit. Ich höre ein lautes Amen, Halleluja. Und das bringt uns zu dem Text, den wir heute gelesen haben. Diese Begegnung, die mit Gott da stattgefunden hat. Wir sehen einen Jakob, der absolut in eine Ecke gedrückt wurde, weil die Situation so angespannt war, dass er jetzt keinen Ausweg mehr hat. Das hört sich so schön an, diese Story, aber wenn wir ein paar Verse vorher lesen, dann lesen wir von einem Jakob, der nicht mehr konnte. Jakob saß also am Kamin mit einem Brandfleck und wusste, jetzt gibt es keinen anderen Weg mehr. Er muss dem jetzt begegnen, er muss jetzt einfach sagen und bekennen. Und bei Jakob war die Situation so, bei ihm stand ein Familienfest an. Eine Wiedervereinigung. Und eigentlich ist es so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich zu meiner Familie fahre, wenn wir Familie besuchen, wenn Leute zu Besuch kommen, dann freuen wir uns zu 99,9% der Fälle. Und genauso war es auch hier. Er fällt in diese 0,1% rein. Denn Jakob hat sich überhaupt nicht gefreut auf Esau, der ihm entgegenzog. Und ich möchte euch mit so mal ein bisschen in die Geschichte mit reingeben, wie die Situation so war. Jakobs Vergangenheit mit Esau war nicht rosig. Jakob hat seinen Bruder betrogen, er hat ihn ausgetrickst, ausgenutzt, er hat seine Schwächen missbraucht, er hat in seinen schwachen Momenten sie ausgenutzt und hat auch sein Erstgeburtsrecht genommen. Also Esau, der ihm da entgegenzog, hatte das Recht, sauer auf Jakob zu sein. Und wenn ihr ein paar Verse vorher so liest, dann ist das sogar so, dass Jakob so die Hosen voll hat, dass er sich sagt, ich werde meinen Besitz in zwei Teile teilen. Entweder greift Esau das an und macht das fertig, dann habe ich noch ein bisschen was, oder er greift den anderen Teil an, dann habe ich noch was übrig. Also Jakob ist davon ausgegangen, dass ein Esau kommt, stocksauer auf ihn ist, ihn umlegt, seine Familie umlegt und den ganzen Besitz raubt. Dem haben die Knie gezittert. Der hat nicht nur eine Träne weggeheult. Und der wusste, dieser kleine Betrüger Jakob, er kann jetzt nicht mehr tricksen. Es gibt keinen Weg raus. Diese Konfrontation steht unmittelbar aus. Da kommt eine Riesenwelle auf ihn zu und er kommt nicht drum herum. Und jedes Mal, wenn ein Jakob über seine Vergangenheit nachgedacht hat, kamen diese Gedanken hoch, diese Schandgefühle, Schuldgefühle. Mann, Jakob, da hast du aber ordentlich betrogen und getrickst. Und er merkt, die Vergangenheit holt ihn ein. Und was macht Jakob? Jakob sagt, okay, ich muss ihn irgendwie gut stimmen. Also schickt er 20 Schafe, 20 Esel, 10 Esel waren es, glaube ich, und Kamele und alles mögliche, schickt er voraus und sagt seinem Diener, pass auf, wenn du Esau siehst, sag ihm, ich habe noch mehr und Jakob, ja, er kommt dann auch noch nach und so. Versuch irgendwie Esau umzustimmen. Und das bläut er jedem einzelnen seiner Diener ein. Und er weiß aber, dass diese Welle auf ihn zukommt. Und dann kommen wir in diese Szene, er schickt sein Volk vor und dann begegnet er ihm Gott. Und was passiert da? Es ist nicht nur so eine Begegnung mit Gott, sondern er ringt mit ihm. Jakob ringt mit einer Manifestierung Gottes und inmitten diesem Ringen spricht Gott zu Jakob, lass mich los. Das ist ungefähr wie, als würde Gideon zu Junior sagen, Junior, du bist so schlimm, du tust mir so weh, lass mich los. Ist kein Vergleich. So ungefähr ist das. Und ein Gott, der viel größer ist, sagt zu einem Jakob, lass mich los. Und Jakob hat auch noch die Kühnheit zu sagen, nein, ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Ha, der ist kühn, der weiß, was er will, ne? Und was dann passiert, Jakob bekommt einen neuen Namen, er heißt Israel und ihm wird eine Rippe ausgerenkt und für den Rest seines Lebens ist er geprägt davon. Predigt ist zu Ende, gehen wir nach Hause. Alles ist gesagt. Und ich möchte mit euch mal in diesen Text reingehen. Und wir schaffen uns tatsächlich nur oberflächlich mal zu streifen das, aber ich möchte euch heute 3 oder 4 Punkte mitgeben, die ihr einfach mit in die Woche nimmt. Und ich versuche euch jetzt irgendwie einzubläuen. Erster Punkt. Der Wille Jakobs kreuzt sich mit dem Willen Gottes. Kennt ihr das, wenn ihr etwas vorhabt und ihr möchtet eigentlich mit eurem Leben in eine Richtung und das klingt so gut. Das ist genau das, was ihr möchtet. Aber ihr habt irgendwie das Gefühl, dass Gott eine andere Meinung davon hat. Und ihr wollt so sehr in die Richtung, ihr findet das so gut und ihr seht eigentlich keinen Nachteil und ihr sagt einfach nur, das ist gut für mich, für mein Leben. Und dann kommt Gott und sagt in dein Leben, ja, aber weißt du, dein Gut ist anders als mein Gut. Mein Gut für dein Leben ist guter als dein Gut. Und dann, was passiert, ist so ein Spannungsgefecht kommt zusammen. So ein Gut, mein Gut mit Gottes Gut kommt zusammen und es geht ein Ringen los. Und am Ende des Tages wissen wir, welches Gut guter ist. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir in unser Leben reinschauen und es immer wieder prüfen, bin ich auf dem richtigen Weg? Und wir singen ja auch dieses Lied, du bist gut, gut, guter. Und es ist so wahr, weil wir manchmal müssen uns erinnern, dass Gottes Gut besser ist als mein Gut. Und Jakob fordert Gott heraus, indem er sagt, segne mich und ringt mit ihm, lässt ihn nicht los. Und es ist so, als würde Gott sich in diesen Kampf reinstellen, wo unser Wille ist und sein Wille ist und sagt, okay, wo und wie entscheidest du dich jetzt? Entscheidest du dich für meinen Willen oder entscheidest du dich für deinen Willen, Jakob? Und wo dein Wille hingeht, das hast du eigentlich jetzt schon dein Leben lang gewusst, wo es lang geht. Und dann packt Jakob nochmal zu und sagt, Gott, ich lass dich nicht los. Denn genau jetzt, in dieser Minute, brauche ich dich mehr als zuvor. Es ist unausweichlich. Ich brauche dein Gut. Segne mich. Und er trifft diese Entscheidung. Und das finde ich so spannend. Erster Punkt war, Gottes Gut ist guter als unser Gut. Zweiter Punkt ist, Jesus ist mit uns in der Krise. Ein Punkt, den Jakob realisieren musste, ist, Jakob musste alleine sein, um zu realisieren, dass er nicht alleine ist. Habt ihr das verstanden? Jakob musste alleine sein, damit er in der Krise realisiert, dass er nicht alleine ist. Und das Interessante ist, dass Jakob nicht nur einfach eine Begegnung gesucht hat, sondern hat das Ringen gesucht. So, Robin kann gleich nach vorne kommen und Thorsten, du kannst auf Play drücken. Und in einem Ringen gibt es verschiedene Eigenschaften, die man so hat. Und das wollen wir jetzt euch einfach mal zeigen. Ich werde mein Mikrofon mal wegmachen. Ich glaube, das kriegen wir auch mit Mikrofon. Stellt euch vor, wir sind jetzt mittendrin. Ich, Jakob, klein, zierlich, dünn. Hey, ich wollte den Vergleich machen zu Robin. Und da kommt Gott. Und ich muss sagen, Robin und ich, wir haben schon eine eigene Predigerstory hinter uns. Wir sind durch die Mauern Jerichos gelaufen, durch die Römer durchmarschiert und alles Mögliche. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie das ist, in einem Ringkampf zu stehen, in einer Intensität. Und dafür führt auch uns die Musik zu. Ich greife jetzt Robin an und versuche ihn quasi aus diesem Kreis, den wir hier abgebildet haben, den seht ihr alle, rauszubringen. Und Robin mich. Und wir packen quasi zu und versuchen einen Halt zu bekommen. Robin! Und versuchen. So, jetzt ein kurzer Freeze. So, jetzt stehe ich da. Und Robin hat mich festgepackt. So, ich sage jetzt, ich will jetzt losgehen. Und was passiert? Ich lasse los, aber Robin hält mich fest. Wenn jetzt Robin gehen will und sagt, er will losgehen, dann halte ich ihn fest. Okay? Das ist so das Ding. So, und wenn wir beide jetzt rumrechnen, dann geht das auf unsere Kräfte. Danke, Robin. Eine Eigenschaft, die das Ringen hat, ist, dass auch wenn ich persönlich die Entscheidung treffe, ich will raus aus dem Kampf, komme ich nicht raus. Weil der Gegner mich festhält und mich nicht rauslässt. Andersrum wieder ist es so, wenn ich Robin festhalte und er raus will, kann er nur rausgehen, wenn er mich mitnimmt. Was wahrscheinlich kein Problem sein wird, aber das ist die Eigenschaft vom Ringen. Wenn ihr die Ringkämpfer seht, dann haben die Tricks, wie die irgendwie ihre Füße da reinmachen und guten Halt haben und versuchen irgendwie, sich an den Gegner festzumachen und den irgendwie auch zu Fall zu bringen. Jakob ist genauso mit Gott in so einer Situation. Er ringt mit ihm. Ich meine, wir haben jetzt vielleicht 20 Sekunden gerungen und ich bin komplett außer Atem. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass er die ganze Nacht mit Gott gerungen hat? Bis die Sonne aufgeht? Vielleicht war er da nicht in Schleswig-Holstein, wo die Sonne schon um 2:30 morgens aufgeht, sondern irgendwo anders, unten. Aber eine Eigenschaft, die wir aus diesem Kampf mitnehmen für unser Leben ist, du glaubst, du hängst an Jesus, in Wirklichkeit hängt Jesus an dir. Du glaubst, du hängst an der Hoffnung, aber in Wirklichkeit klebt und hängt die Hoffnung an dir. Und wenn du loslässt, lässt dich die Hoffnung nicht los. Wenn du Jesus loslässt, lässt dich Jesus nicht los. Du glaubst, du hängst an der Gnade, aber in Wirklichkeit hängt die Gnade an dir. Du glaubst, du hängst an diesem Frieden, aber dieser Frieden, der klebt an dir. Du glaubst an diese Liebe, aber diese Liebe, die klebt an dir. Und wenn du versuchst, loszulassen, dann bleibt die Liebe an dir hängen. Die hat dich so fest im Griff. Und diese Liebe kann niemand von dir lösen, selbst der Tod nicht einmal. Die klebt an dir fest. Und egal wer und wie oder welche Person es dir sagen möchte, vielleicht sagst du dein eigenes Herz, dass du es nicht würdig bist. Egal was kommt, diese Liebe, die klebt an dir. Die kannst du nicht loslassen. Du kannst es versuchen, aber sie wird dich immer wieder einholen. Und sie ist immer da. Und eine Sache, die ich nochmal geben möchte in diesem Ringkampf, den wir jetzt auch gerade hatten. Wer war stärker, Gott oder Jakob? Wer hatte den größeren Glauben gehabt, Gott oder Jakob? Wer hatte die größere Liebe für den anderen gehabt, Gott oder Jakob? Robin. Danke, Robin. Nein. Diese Situation, dieses Festhalten erinnert mich an meine Nichte. Meine Nichte, die habe ich jetzt vor 2 Wochen kurz besucht und die ist so süß gewesen, die kam so auf mich zugelaufen und hat so ganz stolz gezeigt, so ihr erstes Schleifchen, weil ihre Haare jetzt endlich so lang sind, dass man sie zusammenbinden kann. Und die war so stolz auf dieses Schleifchen. So, ne? Und dann kommt sie hin und ich kann sie hochheben und ich habe sie einfach nur so im Arm gehabt und habe sie aber nicht unter den Schultern gegriffen, sondern so an den Oberschenkel gegriffen. Dann machen die sich immer gerade, die Kinder, und dann kann sie so angucken, so in aller Ruhe. Ne? Und ich habe sie halt angeguckt und habe sie begutachtet. Ich habe sie 2 Monate lang nicht gesehen. Und dachte, boah, die ist die gewachsen. So groß und das ganze Gesicht kam schon, hat sich verändert und so wunderschön. Und sie grinst sich an und sagt, Schleife, Schleife und alles Mögliche. Und ich heb sie einfach nur fest und bin so in meiner Fantasie so verschwunden, weil ich sie denke, so, wow, wie kann man denn so schnell wachsen? Und ich habe es verpasst. Und plötzlich, innerhalb von einer Sekunde, lehnt die sich komplett nach hinten. Flups. Und ich denke, was macht die denn? Und mein Bruder schon so, ja, die liebt das, die mag so geturnt werden und solche Sachen, mache ich auch immer. Hättest du mir nicht früher sagen können? Und ich halte sie fest und musste noch einmal zupacken, weil sie sich nach hinten geworfen hat. Die hatte so ein Urvertrauen gehabt und wusste, dass ich halte sie fest und die kann machen, wie sie will. Und die wollte einfach wieder so irgendwie mit den Füßen über den Kopf so rumbaumeln, das mag sie irgendwie. Und das hat sie halt auch gedacht bei mir, weil ihr Bruder das halt irgendwie, also mein Bruder, immer das mit ihr macht und tobt dann mit ihr rum. Und das macht sie mit mir und ich packe noch einmal zu und krieg sie gerade noch so gefangen. Und ich dachte so, wow, ist das cool. So ein kindliches Urvertrauen. Und am Anfang sind ja die Kinder manchmal so ein bisschen schüchtern, das zu machen und so. Und dann kriegt man die dann irgendwo so weit. Und dann toben die da oben rum und man weiß einfach, oder die wissen einfach, Papa oder der andere, der lässt sie nicht fallen, der hat sie fest im Griff. Und vielleicht eine Sache, die ihr heute Morgen hören müsst, ist, der Vater im Himmel hat dich fest im Griff, hat dich ganz, ganz dicke im Griff. Und du kannst rummachen, wie du willst, da kommt keiner raus. Dritter Punkt, Veränderung ist ungemütlich. Ich habe einen Arm bekommen, ich habe gedacht, ich kriege keins. Dieser Kampf, dieses Ringen, dieses Aufschreien nach Gott, was Jakob da hatte, an diesem Abend, war nicht nur für einen Moment. Es war nicht nur so ein Gefühl, es war nicht ein Event gewesen, was einmalig ist, was vielleicht eine Startlinie ist, sondern es hatte so eine gravierende Auswirkung für den Rest seines Lebens gehabt. Es hatte eine gravierende Auswirkung gehabt, denn von diesem Tag an, wo Jakob Gott begegnet ist, seit diesem Tag hinkt er. Und er konnte immer nur so laufen. Und eigentlich, ja, es ist blöd, dass er gehinkt ist. Ich weiß nicht die Vergangenheitsform. Gehunken. Ja, hinkte. Kamen Leute auf ihn zu. Gemeindemitglieder, Familienmitglieder. Und haben gesagt, Jakob, was ist denn mit dir passiert? Und dann musste er immer wieder diese Story erzählen. Wahrscheinlich haben ihn sogar Fremde auf der Straße vielleicht mal angefragt. Und ihn gefragt, was ist denn mit dir passiert? Und Jakob wurde permanent in seinem Alltag daran erinnert, was in dieser Begegnung stattgefunden hat. Und dann hat er den Leuten erzählt, wie er mit Gott gerungen hat, dass er nicht mehr Jakob heißt. Er hat ihm die neue Visitenkarte gegeben mit Israel drauf. Und Gott gab ihm einen Reminder, eine Erinnerung mit von dieser Begegnung, die stattgefunden hat. Und wenn du mit Gott durch eine Krise gegangen bist, dann kommst du anders heraus, als du reingekommen bist. Wir haben es bei Jakob gesehen, der musste anders laufen, der musste sich neu koordinieren, aber sein Verhalten hat sich geändert, er hat etwas dazugelernt. Aber der Nachteil ist, ja, so macht das halt Gott, Veränderung ist unkomfortabel. Es gibt keine Veränderung ohne Veränderung unserer Komfortzone. Oder wir Deutschen, gerade die Süddeutschen sagen, Veränderung darf nur dann passieren, wenn das Ergebnis, die Kosten für die Änderung weit höher ist, als wenn ich im Alten sitzen bleibe. Sag einfach mal Amen dazu. Ja? Ich meine, wir Menschen, wir wägen ab, bringt mir diese Änderung einen Vorteil? Dann sind wir bei dem Kapitel, ist das gut für mich? Oder ist es gut für Gott? Und wenn ich dann einen Benefit daraus habe, dann kann ich sagen, okay, jetzt verändere mich, weil ich es verstehe. Aber Gott bringt ihn auf eine andere Tour und sagt, naja, vielleicht siehst du im ersten Moment nicht, was gut ist, aber sei trotzdem gehorsam und geh mit. Und ich glaube, da kann jeder grinsen und sagen, jupp, das kennen wir. Und deshalb möchte ich euch heute sagen, wenn ihr in einer solchen Situation seid, wo dein Wille sich kreuzt mit Gottes Willen, wenn die Krise so groß am Mann ist, wenn der Ärger so hoch ist, die Unversöhnung so groß mit deiner Familie, mit deinem Bruder, mit deinen Eltern, wie auch immer, renn nicht davon weg. Bleibe still stehen und harre einen Moment länger aus. Renn nicht gleich aus der Situation weg. Hab nicht eine Ausrede, gleich darin zu gehen, sondern geh zu Gott, konfrontiere ihn und ringe da. ringe dort mit ihm, bis du dort einen Sieg hast. Und wir Menschen haben ja so die Tendenz, wenn es unbequem ist, schlingeln wir uns raus. Zwei Brüder, zwei Schwestern, Ausreden und christliche Freunde. Aber Gott verlangt uns und bringt uns in so eine Enge und treibt uns da rein und sagt, jetzt musst du mir begegnen, jetzt muss ich dir begegnen, jetzt müssen wir miteinander ringen. Und du musst dich entscheiden, dein Wille oder mein Wille. Und Gott hat Ausdauer darin. Und Gott hat kein Problem mit dir, die ganze Nacht da durchzuringen. Und er ist auch nicht derjenige, der gesagt hat, okay, pass auf, du ringst heute Abend so mit dir, mach das mit dir aus und ich komme morgen früh, wenn alles vorbei ist. Und dann lächeln wir wieder miteinander. Nein, Gott sagt, nee, ich stelle mich stellvertretend hin und du ringst mit mir. Und das finde ich so faszinierend, weil eigentlich diesen Ringkampf, den hätte er ja eigentlich mit Esau führen müssen. Und was passiert hier? Gott liebt uns zu sehr, als dass er uns unverändert stehen lässt. Denn auf der anderen Seite dieser Veränderung, dieses Prozesses, steht ein neues Ich. Und ich möchte mal darauf eingehen. Als beide aufgehört haben zu kämpfen, gab er diesem Ort einen Namen. Und dieser Name bedeutet, ich habe das Gesicht Gottes gesehen. Und für uns als Gemeinde müssen wir immer wieder an diesen Punkt kommen, an diesen Ort kommen, wo wir als Gemeinde sagen, wir haben das Gesicht Gottes gesehen. Gemeinsam, in deiner stillen Zeit, musst du immer wieder, jeden Tag aufs Neue, ich habe Gottes Gesicht gesehen. Denn was passiert denn, wenn wir Gottes Gesicht sehen? Welche Auswirkungen hat das denn? Vielleicht welche Auswirkungen hat es denn, wenn ich in meiner Not Gottes Gesicht sehe, mit ihm ringe? Und das möchte ich euch jetzt mal mitgeben. Erstens ist, Jakob nimmt sich die Zeit zu realisieren, was es ist. Und er baut und nennt diesen Ort um. Zweitens ist, diese Begegnung, die er mit Gott hatte, ist ein Fenster, was auf Jesus zeigt im Neuen Testament. Und eine Veränderung passiert. Und diesen Gedanken möchte ich gleich mit euch mitnehmen, weil wir werden gleich ins Neue Testament gehen und sehen, welche Auswirkungen das hat. Ich habe Gottes Gesicht gesehen. Und jetzt lesen wir gleich im Text weiter, wo Jakob dieses Gesicht noch einmal gesehen hat. In 1. Mose 33, ein Kapitel weiter, lesen wir dann, wie Jakob mit seiner Familie und seinem Haus vorne führend Esau entgegenläuft. Es war der nächste Morgen, Jakob holt seine Familie ein, zieht über den Fluss und geht jetzt voraus. Hinter ihm die Mägde, hinter ihm weiter die eine Frau, noch weiter hinten die andere Frau mit Josef. Und eine Sache hat sich da verändert. Er steht nicht vorne und läuft voran mit dem Schuldgefühl, mit der Schande und denkt sich, oh, der Typ wird mich umlegen. Sondern da hat sich etwas Signifikantes verändert. Und dann kommt Esau ihm entgegen und er sieht ihn. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mit jemandem Stress habt, der erste Blick so in die Augen, haben wir Stress? Geht es euch gut? Haben wir Stress? Alles klar? Und dann gehst du sofort in diese Deckungshaltung oder du gehst voraus und denkst, okay. Und wenn dir so ein Lächeln entgegenkommt, dann weißt du, oh, herrlich. So schön, oder? Kennt ihr das? Aber wisst ihr, dann ist es nicht das Lächeln von einem anderen, was dich so befreit, sondern dann ist dieses Lächeln, weil Gottes Lächeln dadurch grinst. Jetzt habt ihr es nicht verstanden, das weiß ich, aber ich möchte es euch jetzt erklären. Der Weg der Versöhnung war endlich frei. Wie schön. Und Jakob konnte sich selbst vergeben, und musste dabei merken, dass sein eigener Bruder ihm schon lange vergeben hat. Ey, was für eine Klatsche, ne? Da ringt er mit Gott und der Junge hat schon längst klar Schiff gemacht. Wie schön. Und dann sagt Jakob zu Esau, als ich dein Lächeln gesehen habe, Esau, dann war es, als würde das Lächeln Gottes sehen. Das heißt, er hat das Lächeln Gottes in Esau gesehen. Und wenn ich das Lächeln Gottes im anderen sehe, dann kann ich nicht anders als ihn umarmen, als ihn zu Herzen, als ihm zu sagen, du vergib mir, ich will mit dir wieder hin. Und das Schöne ist, wenn Jakob hier sagt, ich habe das Lächeln in Esau gesehen, was ich bei Gott gesehen habe, und ein Abend vorher war die Begegnung mit Gott, bedeutet das, während Gott mit Jakob gerungen hat, hat er gegrinst. Und Was dann passiert ist aus diesem Ring, Jakob wurde nach seinem Namen gefragt und Gott änderte seinen Namen zu Prinz Gottes. Ich möchte euch jetzt mal mitnehmen, ein paar Kapitel, ein paar Bücher weiter, und zwar ins Neue Testament. Geht mal ins Matthäus 16, Vers 15. Ich lese es auch vor, also dürft ihr euch zurücklehnen, aber die, wo mitschreiben, Matthäus 16, Vers 15 und bis Vers 18. Und dort fragt Jesus seine Jünger, wer glaubt ihr, dass ich bin? Nur Simon war der Einzige, der den Mund aufbekam. Du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jonas, Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Simon erkennt Jesus und bekommt einen neuen Namen. Jakob begegnet Gott und bekommt einen neuen Namen zu Israel. Wenn du Gott begegnest, bekommst du einen neuen Namen. Wenn du mit Gott im Ringen bist, kommst du zwar in die Krise rein mit deinem Namen, aber Gott hat einen neuen Namen für dich vorbereitet. Denn das Geheimnis liegt darin, je mehr du von ihm herausfindest, wer er ist, desto mehr findest du heraus, wer du bist. Und ein Simon wusste nicht, dass ein Petrus in ihm steckte. Ein Jakob wusste nicht, dass ein Israel in ihm steckte. Und so hat Gott etwas in dich hineingelegt, wovon du noch nicht weißt, dass es da ist. Aber Gott ruft es heraus. Gott ruft es in dich hinein und sagt, gib dir einen neuen Namen. Und wenn du mit Gott ins Ringen kommst, egal wo du stehst, dann wirst du erleben, du gehst mit ihm durchs Feuer und du wirst merken, wow, Gott, du bist mein Retter. Und dann sagt Gott zu dir, ja, du bist der Errettete. Und dann wirst du merken, Gott, in dieser Krise, in der ich steckte, habe ich einen Vater gebraucht. Du bist mein Vater. Ja, du bist mein Sohn, meine Tochter. Jedes Mal, wenn du in eine Krise hineinkommst und eine Erkenntnis über Gott hast, wirft Gott das zurück und sagt, du bist der Geliebte und du bist der Errettete, du bist der Sohn. Jedes Mal, wenn ich eine neue Perspektive über Gott kennengelernt habe, wirft das ein Licht zurück über mein Leben. Und ich verstehe, dass mein Leben erweitert ist. Meine Perspektive über mein Leben, wer ich bin, hat sich hier erweitert. Und genau das ist auch mit Jakob hier passiert. Aber wie ist die Realität? Ganz oft geht es mir so, wenn ich mit Leuten rede und die mich fragen, wie geht's dir, dann sage ich, alles gut. Ich bin einer der Letzten, die sagen, ich habe eine Not in meinem Leben. Das weiß meine Frau. Die hat lange an mir rummeißeln müssen, bis sie mal was rausgekriegt hat. Jedes Mal, wenn Leute auf mich zukommen und ein Stückchen bei mir rein wollen, habe ich abgeblockt und sage, hey, alles gut, perfekt. Weil ich mir nicht die Zeit genommen habe, zu merken, wow, eigentlich läuft da gerade so eine Welle auf mich zu. Eigentlich läuft gerade ein Esau auf mich zu, aber ich habe es noch gar nicht wahrgenommen. Und jetzt, wo ich in dieser Krise stecke, habe ich überhaupt keinen anderen Weg. Und anstatt jetzt rumzulaufen und zu sagen, ah, Gideon ist schuld oder die Gemeindeleitung ist schuld oder der und der, mein Freund, Arbeitskollege, Chef, alles Mögliche, die sagen viel über dich und die können vielleicht auch schuld sein. Aber wichtig ist, zu wissen, was sagt Gott über dich und uns auf unseren Po zu setzen und zu sagen, ich stehe hier nicht mehr auf, bis ich das mit Gott durchgerungen habe. Und ich muss persönlich sagen, ich predige das auch zu mir, weil ich das Gefühl habe, dass wir manchmal, auch als Gemeinde, uns auf unseren Po setzen müssen und Dinge durchringen müssen im Gebet. Weil wir kommen an Stellen und Gott wird uns in unserer Zeit hier, auch als Gemeinde, an Positionen bringen, absichtlich positionieren, wo wir kein rechts, kein links, kein nach oben, kein nach unten, kein rückwärts haben. Sondern wir müssen durch diese Konfrontation mit Gott durchgehen. Wir müssen mit ihm durchringen und werden rauskommen mit einem neuen Namen. Ich weiß, dass Gott über dein Leben sagt, ich will Neues schaffen. Ich will Neues machen. Siehst du es noch nicht? Wir kennen diese Verheißungen. Und ich kann mich auch so diesen Verheißungen auch so ja, es ist so schön und es ist so toll und oh, das Alte, das nervt so und Gott sei Dank kommt was Neues. Aber ein Problem, was sich hier gibt, was wir manchmal nicht beachten, ist, wenn Gott etwas Neues machen möchte, dann will er auch das Alte rausnehmen. Wenn wir als Gemeinde hier raus wollen, dann habe ich den Wunsch, dass wir unsere Altlasten hier drinnen lassen und sie nicht mitnehmen. Dass Versöhnung kommt. Wenn Gott sagt, etwas Neues ist geschaffen, ich möchte etwas Neues machen, ich habe einen neuen Namen für dich. Kieler Leuchtturm, ich habe einen neuen Namen für dich als Gemeinde. Siehst du es noch nicht? Nee, ich kann es noch nicht sehen. Problem habe ich so nicht. Aber Neues klingt gut. Neue Mercedes kann ich immer nehmen. Nein, das ist viel tiefer. Wenn Gott uns zuruft, er sagt, etwas Neues kommt auf uns zu, dann müssen wir unsere Hausaufgaben machen und sagen, okay, dann wird es Zeit, dass ich das Alte durchringe, das Alte liegen lasse, in die Versöhnung gehe, mich aufraffe, Neid, Zweifel oder vielleicht da, wo dich jemand verletzt hat, das hier liegen zu lassen. Und dann können wir loslaufen und sagen, jetzt geht's los, wir gehen und holen unser neues Land. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass manchmal 40 Jahre dazwischen lagen bei Israel. Ich hoffe, dass es bei uns nicht so ist. Aber Gott wird uns nicht ins neue Land hineinlassen, wenn wir diese Lektüre nicht lernen, Leute. Und Gott hat mehr Zeit als wir. Israel hat gedacht, das ist ein 11-Tage-Marsch, gehen wir hinten. Und Gott hat die Zeit und er wartet darauf. Und Gott hat die Zeit mit dir. Ich will einmal kurz zusammenfassen. Gott setzt dich so aus, dass du alleine bist, dass du realisierst, dass du nicht alleine bist. Also Jesus steckt in der Krise. Veränderung ist nicht gemütlich. Haken dran, haben wir verstanden. Veränderung führt zu neuen Orten. Halleluja, das glaube ich. Veränderung führt zu einem neuen Namen, den wir als Gemeinde brauchen, den du als Gemeinde brauchst. Und ich möchte jetzt einfach schließen und möchte euch einfach bitten, bleibt einfach sitzen da, wo ihr seid. Ich möchte beten. Und ich möchte euch an diesen Ort führen, wo Jakob stand und er wusste, dass ein Esau auf ihn zugerannt kommt. Dass ein Esau auf ihn zukommt und es unwiederbringlich ist. Diese Konfrontation steht aus. Jahrelang hat er mit seiner Schande, jahrelang hat er mit seiner Schuld gespielt. Ihm wurde betrogen, auch Leute haben ihn ausgetrickst. Und er weiß, jetzt gibt es keinen Deal mehr. Jetzt kann er nicht mehr lösen. Und wir stellen uns. Und je früher wir das machen, je früher wir uns persönlich damit ausrichten, desto schneller kann Gott diesen Prozess anwerfen. Und vielleicht müssen es wirklich nicht 40 Jahre werden. Aber vielleicht sitzt du da und denkst, boah, ja, ich habe gerade mein 39. Jahr hinter mir. Es wird Zeit, diese Begegnung zu haben. Es wird Zeit. Dann will ich jetzt einfach für dich beten und dich segnen. Und ich möchte gezielt dafür beten, dass Gott dir ein weiches Herz darin gibt, dass Gott es schnell formen kann, dass Gott schnell an dich herankommt, okay? Lass uns einfach unsere Augen schließen und ich bete. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Und ich weiß, dass du mit mir und mit meinen Geschwistern da bist. Mitten in der Krise, mitten in der Not, weiß ich, dass ich dein Gesicht erwarten kann. Und dein Gesicht ist mir nicht abgeneigt, sondern es lächelt mir zu. Und du bist bereit, mit mir ins Ringen zu gehen. Und du bist bereit, niemals loszulassen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns als Gemeinde und uns persönlich herausforderst, dass wir sagen können, jetzt will ich diesen Fluss überqueren. Jetzt will ich ohne Schande, ohne Schuld, ohne Neid drüber gehen und möchte Versöhnung aussprechen und möchte meinem Esau liebend und küssend um den Arm fallen und sagen, du bist mein Bruder. Und Vater, ich möchte dich bitten für Jakobs hier. Und ich weiß, dass es auch Esaus hier gibt, Herr, die diese Vergebung, die darauf warten, dass eine andere Person auf ihn zukommt und Vergebung ausspricht. Und ich möchte dich genau da bitten, dass dein Heiliger Geist diese sensible Arbeit jetzt in unseren Herzen beginnt und anfängt zu bohren und dass du unsere Herzen weich machst, dass dein Segen fließen kann. Und ich weiß, Vater im Himmel, Herr, dass hier Männer Israels sitzen, dass hier Frauen Israel sitzen, dass hier Männer und Frauen sitzen, die einen neuen Namen von dir bekommen, eine neue Identität mit dir. Und ich danke dir dafür, dass wir an diesem Tag dir zujubeln werden und sagen können, wir sind dein und du rufst uns zu, wir sind und du bist mein. Und dafür danke ich dir heute Morgen, Herr. Amen. Amen. Liebe Geschwister, liebe Leute, Geschwister hört sich so altmodisch an.